SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Er kam, gab die richtigen Antworten und siegte. Der Psychologiestudent Leon Winscheid war gerade mal 26, als er bei Günter Jauch 1 Million gewann. Heute ist er 28, promovierter Psychologe, Unternehmer und Autor des Buches Das Geheimnis der Psyche. Herzlich willkommen, Leute, Leon Winscheid.
Moin, moin.
Morgen. Sie sind aber nicht mit eigenem Boot über den Rhein nach Mainz getuckert, um heute hier Gast sein zu können, oder?
Nee, mit der Deutschen Bahn. War aber ähnlich abenteuerlich. Das hätte mit dem Boot zu lang gedauert. Das wären nur 12 km/h.
Aber mit der Deutschen Bahn hat es auch länger gedauert. Warum?
Ja, die Türen im Mainzer Hauptbahnhof gingen nicht auf, weshalb ich mit einer unglaublich aufgeregten, ich glaube 16-Jährigen, bis nach Wiesbaden fahren musste, die von einer Mutter einer Freundin abgeholt werden musste. Und die hatte so viel Angst vor mir, dass ich die ganze Fahrt über mit der Mutter am Telefon sprechen musste und die zurück nach Mainz eskortierte.
Aber Sie sind ja Psychologe, also Sie wussten,
ich konnte
wie Sie
die fantastisch
quasi
beruhigen. Ja.
Auf Sie einwirken können. Fährt man als Millionär erster oder zweiter Klasse?
Ich fahre immer zweiter Klasse. Ich bin mit Günter Jauch mal zusammen im Zug gefahren, um unser Schiff zu taufen. Er hatte ja es versprochen. Und auch der fährt zweite Klasse ohne Reservierung. Und als ich ihm anbot, dass wir natürlich sein Hotel bezahlen, meinte er, Herr Winscheid, wir Millionäre buchen unsere Hotels selber und bezahlen auch unsere Reisen selber. Und das habe ich mir doch dann sofort abgeguckt.
Das ist sehr sympathisch. Sie können öfters kommen. Sie haben sich, deshalb habe ich das mit dem Boot angesprochen, von dem Geld, das Sie gewonnen haben, einen Traum erfüllt, ein altes Boot gekauft und als Partyboot umgerüstet, schippern damit den Dortmund-Ems-Kanal entlang. Wie kam der Traum, so ein Partyboot zu besitzen?
Also ich habe mit ungefähr Ende 17 angefangen, so Abi-Partys zu organisieren und bin dann immer mehr in dieses Event-Thema und Partys und Veranstaltungen reingekommen. Und mit dem Umzug nach Münster und dem Studium dort wurde das dann irgendwie immer größer und immer mehr, bis da wirklich so eine richtige Firma draus gewachsen war. Und wir haben dann festgestellt, dass die Leute in Münster eigentlich keine Möglichkeit haben, auf dem Wasser zu feiern, was es in vielen anderen Städten gibt. Und so war dann die Idee geboren, dass wir doch irgendwie ein Partyschiff besorgen müssten. Und wir haben dann rumtelefoniert und mit ganz vielen Kapitänen gesprochen und die haben immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn wir gefragt haben, ob wir das Boot für eine Techno-Party mieten könnten. Und dann war klar, wir brauchen ein eigenes. Und wo nimmt man die Kohle her als Student? Man muss zum Jauch.
Hat ja auch geklappt.
Hat dann zum Glück geklappt.
Wie viele Leute haben Sie inzwischen beschäftigt?
Also beim Boot sind wir, witzigerweise haben wir heute Abend eine Betriebsfeier und ich habe eben nochmal den aktuellen Zusagenstand bekommen und es kommen 30 von etwas über 36, also knapp 40.
Richtig, Unternehmer sind Sie da. Was genau ist Ihr Job dabei?
Oh Gott, ich hoffe, es hören keine Mitarbeiter zu, das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Ich bin gemeinsam mit einem langjährigen Freund Geschäftsführer der Firma. Das heißt, wir müssen irgendwie immer so ein bisschen gucken, dass die Fäden im Hintergrund beieinander bleiben. Wir haben ein ganz großartiges Team. Das Boot fährt jetzt gleich wieder mit ganz vielen Omas an Bord, weil es ist heute Kaffee- und Kuchenfahrt, wie jeden Sonntag. Und nur weil da ganz viele Leute mitwirken, kann ich überhaupt hier sein. Das heißt, mein Job ist eigentlich sehr facettenreich. Ich kann immer andere Sachen machen und muss auch immer andere Sachen machen, weil das Boot ist älter als die Titanic und bei einem 110 Jahre alten Schiff kann man eigentlich, wenn man vorne fertig ist mit Reparieren und Instandhalten, wieder hinten anfangen und so sind immer neue Abenteuer. Also
Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, dass Sie durchaus auch mal die Kloster schrubben oder das Schiff putzen müssen, wenn der Putztrupp nach einer Party nicht erscheint, weil es einfach wieder tauglich für die nächste Veranstaltung sein muss. Wie oft haben Sie schon gedacht, hätte ich mir besser einen Ferrari gekauft und würde jetzt einen Champagner unter Palmen schlürfen, statt den ganzen Ärger mit den Events am Hals zu haben und auf einem alten Boot Klos zu schrubben?
Also als ich beim Jauch raus bin, da konnte ich das mit der Million erstmal natürlich gar nicht glauben. Ne? Man muss sich das so vorstellen, dass man da in letzter Instanz eigentlich nur noch ein Formular vorgehalten bekommt mit der Bitte, tragen Sie hier Ihre IBAN-Nummer ein. Und dann steht man auf dem Parkplatz in Köln vor dem Wer wird Millionär-Studio und fährt nach Hause. Und dann denkt man natürlich erstmal, okay, mit 1 Million Euro könnte man 20 Jahre mit 50.000 Euro netto da sitzen. Ne? Also ein unglaublich langer Zeitraum mit wirklich viel Kohle. Und natürlich ist man dann, glaube ich, wäre jeder wahrscheinlich erstmal versucht, sich so in Luxus schwelgen zu lassen und sich da irgendwelchen tollen Dingen hinzugeben. Aber ich muss sagen, dieser Moment war bei mir ganz, ganz kurz. Also mir war völlig klar, das, was ich mache, mache ich unglaublich gerne. Und ich war damals 26, jetzt bin ich 28. Ich glaube auch heute, wenn man mir 10 Millionen Euro über den Kopf schütten würde, würde ich mich nicht hinsetzen und nichts machen, sondern einfach das, wozu ich Lust habe. Und es ist mir bewusst, dass das ein unglaublicher Luxus ist, dass man gerne zur Arbeit geht und das Spaß macht. Aber diesen Luxus habe ich durch das Geld bekommen. Und da gehört dann manchmal auch Kloputzen zu.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Winscheid, nachdem wir jetzt geklärt haben, wofür Sie die Million verwendet haben, lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Sie zur Million gekommen sind. Im Dezember 2015 war das. Da stellte Ihnen Günther Jauch die alles entscheidende Millionenfrage. Aus wie vielen Würfeln besteht der Original-Zauberwürfel? Als Sie die Frage gehört haben, haben Sie gleich gedacht, das weiß ich?
Nee, auf keinen Fall. Also dieser Zauberwürfel, ich glaube, ist ein Relikt aus den 80ern, mit diesen ganzen bunten Seiten.
Aber Sie hatten einen, ne?
Ich hatte einen als Kind, den hat man, glaube ich, sofort vor Augen. Aber ich habe danach öfters von Leuten gehört, dass die Frage viel zu leicht gewesen wäre. Und das waren dann meistens so Leute, die kamen dann irgendwie auf unserem Schiff zu mir nach der einen oder anderen Flasche Sekt oder einem Glas Bier und stießen mich dann so von der Seite an und meinten dann, ey, die Millionenfrage, die war ja viel zu einfach, hätten wir auch alle gewusst zu Hause. Und ich glaube, man hat dann immer so die Freundin links im Arm, die Chips rechts in der Hand und dann denkt man sich, Mensch, ist der blöd oder Mensch, ist die blöd. Das hat man ja öfters bei Wer wird Millionär, dass die Leute da einem total doof vorkommen. Und ich glaube, die Leute unterschätzen dann den Stress. Jeder kann sich schon vorstellen, dass das aufregend und stressig ist, aber wenn man da wirklich sitzt und weiß, okay, du fällst jetzt runter auf, ich glaube, 500 Euro oder 50 Euro sogar, oder du nimmst jetzt nochmal 500.000 Euro mehr mit und erhöhst auf 1 Million, dann man hätte mich auch fragen können, wie heißt deine Mutter mit Nachnamen? Ich hätte überlegen müssen. Ne? Also sofort gewusst, auf keinen Fall.
Also ich finde die Frage aber auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ne? Man muss zum Beispiel wissen, dass in der Mitte ist so ein Hohlraum. Ne? Ja. Also der ist dann nicht durch einen Würfel ausgefüllt. Das ist schon tricky. 30 Minuten haben sich, glaube ich, etwa Zeit gelassen für die Antwort.
Ja, ungefähr, ja.
Woran lag das, dass Sie so lange gebraucht haben? Was haben Sie da noch überlegt?
Also für mich war das dann eine mathematische Herangehensweise und Günther Jauch war ja so freundlich, mir seine Hände auszuleihen, um dann mit meinen Händen, also quasi mit 4 Händen und so ein bisschen Biegung der Hände und der Finger so einen Würfel nachzubilden und dann bot sich die Möglichkeit im Prinzip durchzuzählen. Ne? Wenn man das jetzt im Nachhinein anschaut, hätte man auch sagen können, 3 mal 9, das sind die 3 Ebenen und dann klar, in der Mitte einer weg,
minus
ja,
sind
26.
Ne?
Das wäre einfach gewesen. Ich bin auf diesen Trichter nicht gekommen und habe dann einfach länger gebraucht, bis ich das komplett durchgespielt habe. Und am Ende wollte ich mir ganz, ganz sicher sein. Mein Vater ist Mathelehrer, der saß Backstage und ich dachte, oh Gott, wenn du damit jetzt verkackt nach Hause kommst, dann gibt's richtig Ärger.
Alles klar, war es in 26 Würfeln. Da hat man Sie jubeln gesehen, Sie haben ja auch hochgehoben.
Ja.
Was ist Ihnen in dem Moment durch den Kopf gegangen?
Wenn ich das wüsste, ich kriege jetzt noch hier die Nackenhaare, die stellen sich so ein bisschen auf und mir wird dann noch immer ganz anders, wenn ich da wirklich nochmal mich so richtig reinversetze und über diesen Moment nachdenke. In dem Moment ist im Kopf nur Feuerwerk. Man kann das gar nicht fassen. Ich bin ja nicht dahin gegangen in dem Gedanken, ich gewinne jetzt hier 1 Million. Ich habe mich sehr ausführlich vorbereitet und gedacht, okay, ich versuche die Möglichkeit, möglichst weit zu kommen, so hoch wie es irgendwie geht, zu bringen. Aber da tritt man ja nicht an und sagt so, du bist jetzt hier 2-3 Tage lang im Studio und damit beschäftigt und dann gehst du als Millionär nach Hause. Insofern, in dem Moment habe ich es, glaube ich, gar nicht gerafft.
Was haben Sie denn als erstes gemacht, als klar war, es ist jetzt vorbei und Sie konnten das Fernsehstudio verlassen?
Oder haben wir richtig, richtig auf die Kacke gehauen. Mit meinen Eltern und meiner Freundin sind wir mit 150 Euro Fahrtgeld, die ich sofort von RTL bekommen habe, nach Hause, also in diesem Fall nach Solingen gefahren, wo meine Eltern wohnen und ich Abitur gemacht habe. Und wenn man an einem Dienstagabend so um 12:30 in Solingen ankommt, dann steppt da leider nicht der Bär für irgendwelche Millionenpartys, sondern dann landet man im McDonald's am Hauptbahnhof. Und so saß ich dann.
Super.
Super Location für so einen frisch gebackenen Millionär. Da haben wir dann 150 Euro quasi verprasst.
Aber Sie wussten ja, die Million, die kommt noch. Kriegen die eigentlich einfach so aufs Konto überwiesen?
Ja, es war der Wahnsinn. Ich saß in meiner WG und man hatte mir gesagt, Herr Winscheid, das wird jetzt mehrere Wochen dauern, bis nach der Ausstrahlung dann irgendwann das Geld überwiesen wird. Und ich habe so ein paar Tage später gecheckt, ob die Handyrechnung im Online-Banking abgebucht war und scrollte mich da so durch in meinem WG-Zimmer und dann stand da plötzlich RTL GmbH Television Köln und dann Invoice-Number, also so eine Rechnungsnummer 51218 oder sowas und dann 1.000.000,00 und dann alles schwarz und nicht rot und da ist man baff. Also da war diese ganze Blase, ich kann es nicht fassen, war damit einmal weg, ne, weil dann war klar, okay, du bist Millionär. Habe ich erstmal Mama angerufen und gesagt, Mutter, es ist passiert.
Ich kauf dir ein neues Kleid.
Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Winscheid, um bei Günther Jauch eine Million zu gewinnen, dazu braucht man Glück, Wissen und eine stabile Psyche, um nicht in Panik zu geraten. In Prozenten ausgedrückt, was würden Sie sagen, macht wie viel bei dem Weg zur Million aus?
Das wurde ich jetzt schon öfter gefragt und ich weiß gar nicht, ob ich immer gleich antworte, weil ich irgendwie immer neu überlege. Schwer zu sagen. Also Glück, ganz klar. Ne? Wenn eine Frage kommt, die man nicht weiß, und das wäre dann quasi das Gegenteil von Glück, dann kann man noch so viel geübt haben oder sich irgendwie entspannt versuchen zu verhalten, aber das reicht nicht. Ich würde sagen, 20, 30, 40, 50% Glück, so irgendwie bis zur Hälfte maximal, und dann der Rest vielleicht 20-30% Wissen und dann der Rest nochmal die Psyche, dass man ruhig bleibt. Also so irgendwie Hälfte, Drittel, 20%.
Okay,
also
fangen wir mal mit dem Wissen an. Sie sagen von sich, ich bin nicht schlauer als andere. Wenn das so stimmen würde, dann wäre RTL schon pleite, denn dann hätten schon viele die Millionen gewonnen. Also wieso denken Sie, dass Sie nicht schlauer sind als andere? Wie kommen Sie darauf?
Ich denke das nicht. Ich sehe das einfach, wenn ich mich beispielsweise mit Klaus Otto Nagosnik, der im ersten abends in so einer Fernsehsendung irgendwie gefragt, gejagt, der Jäger ist und da alles wissen muss, oder mit Professor Eckhard Freise, der bei Wer wird Millionär als erstes die Millionen gewonnen hat, unterhalte. Ich habe die beiden jetzt öfter getroffen. Dann merke ich einfach, die haben einen ganz, ganz anderen Wissenshintergrund. Die wissen irgendwie alles, und wenn sie irgendwas nicht wissen, reden sie so lange, bis sie es wissen. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich weiß überhaupt nicht alles und musste mir auch wirklich vieles vorher erstmal auf die Platte schaffen.
Ja, aber kann man das denn? Das sind ja so viele unterschiedliche Wissensgebiete.
Ja, deswegen immer diese Glückskomponente. Ne? Man kann natürlich nicht sich alles drauf schaffen, und es kann immer noch was kommen, was man nachher nicht weiß, keine Frage. Aber es gibt in Deutschland ganze Quiz-Ligen, wo dann wirklich Leute im Prinzip um Titel spielen. Wer weiß jetzt am meisten? Und die werden ja auch nicht wissend geboren, sondern die trainieren sich das auch an. Und natürlich, man kann sich, und das habe ich gemerkt in meiner Vorbereitung, auch in relativ kurzer Zeit sehr viel ins Hirn schaufeln. Ob das dann lange da drin bleibt, ist immer so ein bisschen die Frage. Das hängt davon ab, wie oft man das benutzt nachher. Aber erstmal reinkippen geht viel, ja.
3 Monate haben Sie geübt, 10 Stunden täglich.
Ja.
Lexika gewälzt, nehme ich an, Wikipedia,
Atlanten,
gelesen.
So Listen von Präsidenten, immer diese ganzen Newsseiten, die Titel gelesen oder eben auch noch die ersten Schlagzeilen dazu. Ich habe Charts gelernt. Ich habe eigentlich alles gemacht, außer Sport und dieses Yellow Press für irgendwelche Adelshäuser.
Warum? Halt das.
Ja, ich habe von Anfang an gedacht, das ist ja sehr, sehr spaßig hier mit dem Lernen. Also ich hatte da wirklich Freude dran, aber diese Themen interessieren mich einfach nicht, und mir war auch immer klar, wenn das am Ende gar nichts wird bei Wer wird Millionär, man weiß ja noch nicht mal, ob man in die Mitte kommt, also auf den Stuhl tatsächlich, dann habe ich mit 26 mir doch irgendwie ein Allgemeinwissen angeeignet, wo man ja dann vielleicht im ganzen Leben noch was von hat, und das sehe ich bei diesem Thema Sport und irgendwie was der Prinz sowieso macht, jetzt persönlich nicht so sehr, deswegen habe ich das außen vor gelassen, ist Geschmackssache.
Ja. Sie haben da auch schon eine Psychotaktik, eine Taktik aus der Gehirnforschung angewendet, um sich viel Wissen drauf schaffen zu können. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, man stellt sich, also mittlerweile ist man in der Psychologie eigentlich immer weiter daran zu versuchen herauszufinden, gibt es irgendwelche genetischen Bedingungen, gibt es irgendwelche neurologischen Vorprogrammierungen, damit Hirne besser funktionieren? Also können sich Leute, die irgendwelche Gedächtniswettbewerbe gewinnen, aufgrund von Genetik irgendwas besser merken? Und man kann eigentlich immer wieder feststellen, Stand jetzt wahrscheinlich nicht. Und diese Leute brauchen auch extremes Training, um das zu schaffen. Und da gibt es eigentlich immer Möglichkeiten mit Assoziationen, indem man im Hirn bestimmte Sachen miteinander verbindet, das leichter abrufbar zu machen oder besser zu speichern. Ne? Also klassischerweise würde man das vielleicht als Eselsbrücken benennen. Man kann, wenn man durch sein Haus geht, sich bestimmte Orte und Bilder aus diesem Raum einfacher merken.
Diese als Loki-Methode.
Loki-Methode,
ne? Genau.
Also dass man sich bestimmte Orte und Gegenstände nimmt, um sich irgendwas anderes, was damit erstmal gar nichts zu tun hat, zu merken, ist einfacher, als wenn man sich die abstrusesten Sachen wie die Staaten im Golf von Mexiko einfach so merken wollte. So, ich habe dann die Staaten im Golf von Mexiko in meinem Zimmer abgegangen und wusste, okay, an bestimmten Stellen ist dann irgendwie Mexiko und da ist Honduras und so weiter und so fort. Und das macht's leichter.
Ist denn was von dem, was Sie gelernt haben, drangekommen?
Ja, also eine Frage nach einem Kinofilm ist drangekommen, und bei einer Frage bin ich nicht ganz sicher, woher ich das hätte wissen sollen, wenn ich mir das nicht vorher angeeignet hatte. Ich habe also so viel versucht zu lernen, dass ich natürlich am Ende auch nicht mehr ganz genau unterscheiden konnte, wusste ich das jetzt schon vorher oder habe ich das eben in dieser intensiven Lernzeit auf die Platte bekommen. Und das war bei der 500 100.000 Euro Frage, genau, nach der Elo-Zahl, wer damit zu tun hat. Und dann habe ich halt Schachspieler genommen, weil ich meinte, das zu wissen. Und ja, hat geklappt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Winscheid, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie sich Wissen angeeignet haben, auch mit Hilfe von Gedächtnistraining, mit bewährten Techniken aus der Psychologie. Aber wieso um Himmels Willen haben Sie sich in Unterhose auf die Sendung vorbereitet?
Wir haben ja am Anfang gerade eben darüber auch gesprochen, wie viel denn die eigene Psyche dann dabei ja auch auf dem Stuhl ausmacht. Und ich war eigentlich immer der Überzeugung, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Also es gibt da eine ganze Reihe von Punkten, die glaube ich, wichtig sind, wenn man dann da sitzt. Und einer ist natürlich aus meiner Sicht eben auch, die Nerven zu bewahren. Denn oft ist es ja so, dass gerade in den niedrigen Regionen, wenn es dann, ich sag mal, eher noch um 500 oder 1.000 Euro geht, ich glaube, die Aufregung am größten ist, weil man sich immer vor Augen rufen muss, das sehen dann viele Millionen Menschen, wie man sich da zum Deppen macht, und garantiert sehen es alle Freunde, dass man da irgendwas nicht weiß, was sonst jeder weiß, der zu Hause sitzt. Und deswegen war mir von Anfang an auch sehr wichtig, auf die Aufregung vorbereitet zu sein. Und dann gibt es eine Technik aus der Psychotherapie. Das ist die Technik der Exposition. Man setzt Angstpatienten mit dem aus, das den Personen Angst macht. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ein Spinnenphobiker würde schrittchenweise auf die Reaktion mit einer Vogelspinne vorbereitet. Ne? Das heißt, am Anfang zeigt man dem vielleicht nur ein Foto von einem Insekt, und dann geht das immer weiter, bis der am Ende eine kleine Spinne in einem Käfig vorgesetzt bekommt und dann vielleicht ganz zum Schluss die Vogelspinne auf der Hand. Und der Trick dabei ist, dass man seine Ängste, seine Sorgen kennenlernt und vor allem merkt, dass Angst eine ganz natürliche Reaktion von uns Menschen ist und eben nicht wie eine Spirale sich immer weiter nach oben windet ins Unendliche, sondern irgendwann auch aufhört. Denn Angst ist wie ganz viele Reaktionen von unserem Hirn im Prinzip ein bisschen wie ein Muskel. Wenn der ausgereizt ist, ist der platt, und dann kann der Körper gar nicht mehr Angst herstellen. Und dann habe ich im Prinzip gesagt, okay, ich muss das nachbauen für mich. Ich bin jetzt kein Spinnenphobiker, aber mir war klar, wenn ich bei mir auch sitze, bin ich aufgeregt. Also in Unterhose vor die gesamte WG gesetzt, auf so einem Stuhl, wie auf dem ich hier gerade sitze, mit zwei Armlehnen und dann so ein bisschen wie bei mir auch im Studio. Und dann hat mich im Prinzip die ganze WG mit Fragen gelöchert, so typischen Wer wird Millionär-Fragen. Und damit das unangenehm und peinlich ist, eben ohne Hose. Und wenn man da sitzt mit seinem dem einen oder anderen Speckröllchen und dann irgendwie so eine blöde Frage gestellt bekommt, wer war der 42. Präsident der USA oder sowas, dann merkt man, okay, das ist irgendwie unangenehm und komisch, da so durch gelöchert zu werden. Und später bei mir auch, hatte ich eine Hose an und kam mir irgendwie entspannt davon.
So ist nicht, aber zumindest war es an, genau. Wie lässt sich das denn auf Leute übertragen, die sich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereiten müssen?
Also ich finde das immer ganz spannend in der Psychologie, eigentlich den Blick von dem, was man aus Krankheitsbildern oder eben dann aus Therapien kennt, zu übertragen auf das, was man aus dem Alltag kennt. Und eine Prüfungssituation wäre im Prinzip eine ganz ähnliche Sache. Man hört ganz oft dieses Thema Blackout und das Hirn macht zu und ich komme nicht mehr weiter. Das ist auch grundsätzlich ein Phänomen, was es definitiv gibt, dass die Leute dann plötzlich sich da reinstecken und denken, ich kann nicht mehr gerade ausdenken. Aber es gibt nicht, dass man plötzlich a tabula rasa im Kopf hat und alles weg ist, sondern dann ganz klar Ruhe bewahren, im Zweifel auch mal kurz der Situation entziehen. Also in der Klassenarbeit könnte das sowas sein wie, ich muss mal eben auf Toilette. Dann geht man raus, fährt den Kopf einfach nochmal neu hoch, kommt zurück und setzt sich ganz ruhig durchgeatmet wieder an den Platz und merkt, okay, alleine dieses kleine bisschen Luft schaffen im Hirn kann schon helfen, dass man dann wieder auf die Fahrbahn kommt und dann im Prinzip weitermachen kann. Genauso ist das, wenn man irgendwo eine Rede halten möchte und weiß, ich bin immer aufgeregt, ich komme dann dahin und dann kriege ich sofort die Schweißpfannekuchen unter der Achsel und mir wird heiß und ich fange an zu stottern. Auch da üben, üben, üben. Einfach vorher vor den Spiegel stellen als ersten Schritt, als zweiten Schritt vielleicht vor die Freundin oder den Freund und danach im Zweifelsfalle schon mal ein kleines Publikum aufbauen und die Rede einfach 3-4 Mal halten und dann merken, okay, so schlimm ist das mit der Angst nicht, und vor allem die Angst lässt nach.
Sie haben ja nicht nur viel gelernt, sondern Sie mussten auch lernen, schnell die richtige Antwort zu geben. In Konkurrenz zu den anderen 4 Kandidaten nämlich, gegen die Sie sich durchsetzen mussten, um überhaupt erstmal auf dem Stuhl in der Mitte Platz nehmen zu dürfen. Da haben Sie sich den psychologischen Effekt des Primings zunutze gemacht. Was ist das genau?
Also alles Wissen, was wir im Kopf haben, kann man sich im Grunde genommen wie ein riesenhaftes Netzwerk vorstellen. Wenn man das mal etwas vereinfacht runterbricht, ist das wie ein riesenhafter Schrank mit ganz vielen Schubladen, die irgendwie verbunden sind und die man aufmachen muss, um dann das jeweilige Wissen rauszuholen, das man gerade in der Situation braucht. Und jetzt kann man im Prinzip sich, wenn man bestimmte Schlüsselreize hört, und Jauch liest ja immer am Anfang eine Frage vor, bei mir war das dann einmal etwas mit Sprichwörtern, und er sagte, gleich geht es um ein Sprichwort und Freundschaft, darauf vorbereiten, dass man gleich schon mal, wenn man diesen Schrank jetzt nochmal bemühen möchte, schon an der richtigen Seite vom Schrank steht oder in der richtigen Ecke, um dann gleich die Schubladen aufzumachen, wo es dann um Sprichwörter und Freundschaft geht. Und so habe ich dann im Prinzip schon direkt versucht, dieses Thema zu aktivieren im Kopf und bin ganz viele Sprichwörter durchgegangen, während er noch gar nicht die Frage gestellt hat. Und so kann man dann im Prinzip nachgewiesenerweise durch den Effekt des Primings, nämlich des Bahnschaffens im Kopf, die Bahnung, ne, dass das Signal gleich schnell aus dem Mund dann rauskommt, weil das kommt natürlich auch aus dem Gehirn, besser und schneller reagieren, als wenn man sich nicht vorbereitet. Auch wenn das nur in Bruchteilen von Sekunden stattfindet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Klar ist Herr Winscheid, wenn man in einer Prüfung ist oder wie Sie vor einem Millionenpublikum auf dem Kandidatenstuhl bei Günther Jauch, das ist Stress pur. Ist es eigentlich erstmal positiv, dieser Stress, weil man sich dann vielleicht besser konzentrieren kann oder ist es eher schädlich?
Also man muss verschiedene Arten von Stress unterscheiden und da gibt es einmal eben diesen positiven Stress, den Sie gerade auch schon so ein bisschen adressiert haben. Jeder kennt das vom Achterbahnfahren, das schüttet Adrenalin aus, das ist nichts anderes als Stress und das fährt den Körper hoch und man kann sich an der Stelle Stress tatsächlich wie eine Peitsche für unser gesamtes System vorstellen. Der Kopf kann schneller arbeiten, die Augen werden geweitet, man atmet etwas schneller und ist im Prinzip darauf vorbereitet, besser zu funktionieren. Kann man sich genetisch, glaube ich, auch sehr einfach vorstellen, wenn da der Neandertaler total cool und stresslos und angstfrei am Feuer gesessen hat, dann kam der Säbelzahntiger und hat den aufgefressen und alle, die ein bisschen ängstlich davongerannt sind, haben überlebt. Insofern ist das in uns drin und Angst oder diese Stressreaktion auf Dinge, die uns erstmal unter Druck setzen, ist ganz natürlich und auch wichtig. Wo es dann kritisch wird, ist, wenn der Stress chronisch wird oder wenn der Stress länger anhält.
Was macht man da? Also man kann ja nicht immer die Stressursache beseitigen, ne?
Tatsächlich gibt es dazu eine ganz aktuelle und spannende Studie aus den USA, wo im Prinzip geschaut wurde, wie reagieren Leute auf Stress. Und da konnte man also zeigen, Stress ist vor allem dann kritisch, wenn die Leute annahmen, dass Stress schädigend ist. Das heißt, die Leute, die glauben, dass man von Stress oder von Dauerstress stirbt oder davon irgendwelche Krankheiten bekommt, gehen sehr viel schlechter mit Stress um und erfahren auch diese negativen Eigenschaften im Vergleich zu Leuten, die vielleicht genauso gestresst sind, aber sagen, nee, ich kann da drin auch was Positives erkennen. Und insofern ist da der klare Appell aus der Psychologie im Grunde genommen, sich auf den Gedanken einzulassen, Stress ist erstmal gar nichts Schlimmes, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Denn wenn man sich beispielsweise vorstellt, man würde loslaufen wollen, und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich persönlich habe das Gefühl, ich bin umgeben von Tausenden von Stressoren, die Bahn kommt zu spät und dem muss man die ganze Zeit irgendwelche E-Mails beantworten und seine Deadlines einhalten und Termine, dann müsste man sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass man all diese Stressoren gar nicht loswerden kann, wenn man sich jetzt nicht irgendwie im Keller einschließt oder auf irgendeine Insel zieht. So, und im Grunde bleibt dann die Frage übrig, wie gehe ich jetzt mit diesen Stressoren um? Und eine der ganz wichtigen Techniken ist im Prinzip, dass man sagt, kann ich diesen Stressor loswerden? Und wenn nein, kann ich den vielleicht anders darstellen? Kann ich mit diesem Stressor anfangen zu leben? Kann ich damit so umgehen, dass mich dann am Ende immer noch vielleicht das Ganze irgendwie fordert oder dass ich weiß, dass es jetzt kein Entspannungszustand ist, wenn ich beispielsweise mit dem Thema leben muss, dass ich permanent Deadlines habe, aber kann das für mich eine gewisse Normalität einnehmen und mich dann im Grunde genommen nicht mehr so in den Stress versetzen, wie wenn ich sage, mich wirft sowas komplett aus der Bahn?
Also positives Denken ist auch hier wichtig. Wichtig ist natürlich auch abschalten können, wenn man von der Arbeit kommt. Und da muss man aber richtig abschalten, sagen Sie. Einfach vor die Glotze setzen und sich berieseln lassen, hilft nicht. Wie schaltet man richtig ab?
Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Formel-1-Fahrzeug, das gerade irgendwie 2,5 Stunden über den Nürburgring gerast ist. Wenn Sie das nach dem Rennen einfach in die Garage schieben und da stehen lassen, dann können Sie das 2-mal machen. Danach ist das Auto kaputt. Tatsächlich müssen dann nachher noch bei Formel 1 Beispiel jetzt noch irgendwelche Ingenieure dran und das Öl prüfen, das ganze Ding runterfahren, wenn man so möchte. Und so ist das mit unserem System auch. Wer einen stressigen Arbeitstag hatte und abends sagt, okay, ich setze mich jetzt vor die Glotze oder lass mich aufs Sofa fallen und dann ist Feierabend, das entspannt mich am meisten, weil ich irgendwie nicht mehr denken muss und nichts mehr machen muss, der handelt im Grunde genommen falsch. Ganz wichtig ist, dass wenn man sich entspannen möchte und wenn man abschalten möchte, man sich das so vorstellt, wie dass auch das im Prinzip noch eine Tätigkeit ist. Und wenn sich das jetzt erstmal so anhört, als müsste man dann weiterarbeiten und sich noch weiter anstrengen, ist das nicht richtig, sondern man muss es im Prinzip schaffen, sich etwas zu suchen, was einen ganz anders beschäftigt, als das, was man bei der Arbeit macht.
Also
das kann Gartenarbeit sein, das kann Kochen sein, das kann was Lesen sein, aber bitte nicht einfach hinsetzen und denken, okay, ich lasse mein Hirn jetzt irgendwie berieseln und versuche das weiter so ein bisschen am Laufen zu halten, denn man kann das Hirn nicht einfach runterfahren. Das wird danach schreien, dass es irgendwie beschäftigt wird und dann ist ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, ich baller das mit irgendwelchem Quatsch zu, anstatt mich mit irgendwas auseinanderzusetzen, was vielleicht ein bisschen fordert, aber am Ende dann entspannender ist.
Aber auf der anderen Seite sagen Sie, man muss auch Langeweile wieder lernen zu ertragen.
Unbedingt. Also ich bin in den 90ern Kind gewesen und jeder, der sich an diese Zeit noch erinnern kann, der weiß, dass da im Prinzip sowas wie Smartphone, Internet oder Netflix noch gar keine Rolle gespielt hat. Und ein ganz typisches Gefühl meiner Kindheit war Langeweile. Das heißt, wenn man auf den Zahnarzt warten musste oder irgendwie der Bus Verspätung hatte, dann saß man da und hat sich einfach mal eine Viertelstunde an der Bushaltestelle gelangweilt. Und das ist jetzt übrigens ganz wichtig, noch kurz was anderes als dieses Abschalten nach der Arbeit. Da geht es jetzt tatsächlich darum, dass man einfach vorher vielleicht nichts Spezielles, Forderndes gemacht hat, sondern einfach da sitzt und plötzlich merkt, okay, ich habe hier nichts zu tun. Und das ist erstmal ein unangenehmer Gemütszustand. Man stellt plötzlich fest, na, das mögen wir nicht so gerne. Und da gab es eine hochinteressante Untersuchung, ein Experiment zu, das kürzlich im berühmten Science Magazine veröffentlicht wurde. Studenten kommen in einen Raum und bekommen nach einigen Unterschriften natürlich Elektroschocks. Und zwar so unangenehme Elektroschocks, dass selbst die Studenten mit ihrer klammen Kasse bereit waren, am Ende Geld dafür zu bezahlen, um keine weiteren Schocks zu bekommen. Das war der erste Teil der Studie. Und jetzt kam der zweite Teil. Dieselben Studenten gingen in einen leeren Raum und wurden jetzt mit nur einer Aufgabe betreut im Prinzip. Setzt euch dahin und langweilt euch für 15 Minuten. Der Raum ist komplett leer, da ist nichts drin, keine Musik, kein Handy, kein Netflix. Und nur eine Sache liegt auf dem Tisch.
Der Elektroschocker.
Und jetzt hat sich gezeigt, dass plötzlich um die 70% der Männer und fast ein Viertel aller Frauen nach kürzester Zeit angefangen haben, sich mit diesem Elektroschocker zu schocken. Ein Mann hat sich 190 Mal in 15 Minuten mit einem Teil geschockt, wo er vorher noch Geld für bezahlt hat, um keine Schocks mehr zu bekommen.
Verrückt.
Wahnsinn. Fazit der Forscher: Wir können Langeweile nicht mehr aushalten. Wir mögen das überhaupt nicht. Und das ist ganz, ganz kritisch, denn es gab eine ganze Reihe von Folgestudien, in denen im Prinzip gezeigt werden konnte, wie wichtig Langeweile für unseren Kopf ist. Da gibt es dann auch wieder Experimente, wo die Leute im Prinzip gesagt haben, wenn man in diesen Modus des Gedankenwanderns kommt, also dass man die Psyche wirklich von der Leine lässt, dann nimmt die Hirnaktivität zwar nur um 5% ab, das ist immer ein bisschen schwierig, das genau zu determinieren, aber sagen wir also, ein bisschen wird runtergeschraubt, das hört sich erstmal nicht viel an, ist aber ganz entscheidend dafür, dass wir auf neue Ideen kommen und tatsächlich Platz für Kreativität geschaffen wird. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man das Hirn immer beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die eben so berieseln sind, bedudeln sind und eher so sekundär stattfinden, nicht wirklich fordernd, dann ist das ganz kritisch, weil man nicht den Raum lässt, um auf neue Ideen, auf neue Gedanken zu kommen.
Also deswegen Terminplan nicht zu vollballern und Handy auch mal zu Hause lassen.
Absolut.
Wäre schon
richtig.
Eine gute Erstmaßnahme.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Winscheid, wir hatten ja gerade über Stress gesprochen, wie man ihn abbaut. Wichtig, wenn ein stressiges Ereignis bevorsteht, ist natürlich auch, dass man vorher gut schlafen kann. Wie gut haben Sie in der Nacht vor der Sendung, in der Sie die 1-Million-Euro-Frage beantworten mussten, geschlafen?
Oh. Ich muss gestehen, ich habe selbst heute hiervor nicht wirklich gut schlafen können. Also ich bin grundsätzlich kein guter Schläfer, daher die Augenringe. Vor der Millionensendung wurde mir dann abends gesagt, ja, dann gucken Sie, dass Sie gut fit sind morgen. Es wird ja ein anstrengender langer Tag und ich dachte nur, oh Gott, nichts leichter als das, weil dann liegt man da im Bett und die Freundin ist auch platt und pennt sofort ein und man selber ist natürlich total aufgekratzt und aufgeregt und ich habe, glaube ich, die ganze Nacht so Flugzeugträger-Dokus auf N24 geguckt. Dann ist es ja oft so, dass man dann im Bett liegend in so einen Kreis reinkommt. Ne? Man denkt sich dann, jetzt muss er aber wirklich mal einschlafen und je dringender dieses Verlangen wird, umso unmöglicher wird eigentlich der Wunsch, dass man dann tatsächlich ins Land der Träume entschlummert. Und so war es bei mir leider auch. Also ich habe nicht wirklich viel geschlafen.
Welche Tricks aus der Psychokiste können Sie denn empfehlen, dass es besser klappt im Zweifel?
Also ganz wichtig ist, und ich glaube, das machen viele falsch, ich ertappe mich da immer selber auch bei, wenn man ins Bett, oder andersrum gesagt, das Bett muss ein Ort sein, an dem man schläft. Ja, also es gibt ja im Prinzip in der Schlafforschung so eine Art Verhältnis, wie viel Wachzeit und wie viel Schlafzeit hat man im Bett. Und da sollte so 10-20% Wachzeit nicht überschritten werden. Das heißt, wenn man dem Hirn nicht klar vermittelt, hey, Bett und hier Decke schlafen und Kissen und sowas ist ein klares Signal für runterfahren und wir werden gleich schlafen, lieber Körper und lieber Kopf, dann ist das im Prinzip etwas, was sehr schädlich sein kann. Das heißt, wenn man im Bett liegt und man merkt, okay, ich bin überhaupt nicht müde, dann aufstehen und tatsächlich auch lieber noch was anderes machen, als im Bett sich zu drehen und zu wenden und dann nicht einschlafen zu können, weil das eben dieses Denken oder beziehungsweise die Vorbereitung vom Kopf auf Bett heißt schlafen, zerstört. Und gleichzeitig ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht mit zu vielen Gedanken ins Bett geht. Da kann theoretisch schon das kleine Heftchen neben dem Bett helfen und auch wenn man die Sachen oder Gedanken, die man da abends reinschreibt, man vielleicht am nächsten Tag merkt, okay, so wichtig war das doch nicht, ich brauch's doch nicht, ist das etwas, was total Platz schaffen kann, was aufräumt und eben dazu führt, dass man mit den Gedanken nicht einschläft, sondern die vorher im Prinzip zur Seite
abgelegt
legt,
hat,
wie wenn man,
ne,
abends den Schreibtisch aufräumt. Also das sind schon wichtige Punkte, wo man seinem Körper helfen kann, ins Schlafen zu kommen. Und natürlich ein Rhythmus. Ne? Also jedes System braucht Routinen und der Körper auch. Das heißt nicht mal um 11, mal um 1 und mal und dann, weil man müde war, schon um 8:30 ins Bett gehen, sondern idealerweise mit einem ähnlichen, regelmäßigen Turnus.
Ich werde es mal meinen Kindern sagen.
Liebe Grüße.
Wieso sind Sie, Sie hätten ja gut geschlafen, wenn Sie einfach die 500.000 Euro genommen hätten, gesagt haben, super, das reicht, davon kann ich mein Boot kaufen und gar nicht das Risiko eingegangen wären, zur Millionenfrage anzutreten. Haben Sie sich spontan entschieden, ich mache weiter oder hatten Sie das vorher überlegt?
Also die Regel sieht ja vor, dass man die Frage auf jeden Fall gestellt bekommt. Das heißt, es war klar, dass ich mir die Millionenfrage anhören würde und dann normalerweise war für mich auch klar, du spielst das nicht. Ne? Also alle haben mir vorher gesagt, von der sehr freundlichen Dame in der Garderobe über die sehr freundliche Dame in der Maske, über meine sehr freundliche Mutter und wer da noch so alles rumlief, pass mal auf, Leon, du machst eine Sache nicht und das ist Zocken. Ne? Du darfst das nur beantworten, wenn du das 100%ig weißt. Und ich habe gesagt, gut, ich rate jetzt mal, weil ich habe einfach mein Lernen weitergemacht. Also ich habe auch noch am Tag der Millionenfrage morgens gelernt und habe gesagt, wenn die Frage kommt, in welcher Botschaft ist Julian Assange? Ich glaube, es war Ecuador, dann spiele ich das und sonst nicht. Die Frage kam nicht, es war eine andere. Aber ich habe gemerkt, als die Frage gestellt wurde, das kann man schaffen. Also man kann sich dem nähern und es ausprobieren. Und es war ja dann so, dass ich ja auch gebeten hatte, bevor er die Frage gestellt hatte, mir die Antwortmöglichkeiten nicht zu nennen. Ich wollte also schauen, finde ich die richtige Lösung, ohne dass diese anderen Antwortmöglichkeiten, B, C, D oder so, wie auch immer, die dann falsch sind, da dabei sind. Denn das ist im Prinzip was man auch aus Prüfungen kennt. Wenn man eine Multiple-Choice-Aufgabe hat, sind alle anderen Antwortmöglichkeiten sogenannte Distraktoren. Die sollen einen vom richtigen Weg abbringen. Und ich dachte, wenn ich die Antwort also finde, ohne dass ich die Antwortmöglichkeiten lese und die danach kommt tatsächlich, dabei ist meine selbst erarbeitete Antwort, dann würde ich spielen. Unglücklicherweise habe ich mich bei diesem Zauberwürfel vertan und bin auf die Annahme eingegangen, dass der 4x4x4 Seiten ist sehr viel kleiner, als man denkt, also nur 3x3x3 und so bin ich dann in einem ganz anderen Zahlengefilden gelandet, als ich hätte sollen. Nur ist ja auch einfach ein totaler Sympath und ein super, super freundlicher Mensch, glaube ich, einfach auch, der dann weiß, wenn da jetzt ein Student hockt, den lässt man nicht auf dem Holzweg weiterlaufen und hat dann irgendwann mir gesagt, so, ich blende jetzt mal die Antworten ein und dann merkte ich, okay, es kann nicht 4x4x4 sein, es muss 3x3x3 sein. Mhm. Selbes Spiel von vorne. Ich hatte ja diesen Rechenweg schon ungefähr aufgezeigt und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, wenn du das jetzt nicht spielst, das verzeihst du dir nicht und wenn das falsch ist, dann ist das so. Also ich habe tatsächlich in der Annahme meine Antwort eingeloggt, dass wenn das jetzt nicht sein soll, dann soll es nicht sein.
Dann ist es halt nicht
so. Wäre es so, ne?
Also Sie haben ja gesagt, Sie haben sich auch vorher darauf trainiert oder auch schon vorher jahrelang daran gearbeitet, selbst einen gewissen Umgang mit Ungewissheiten zu lernen und die eigene Toleranzgrenze gegenüber Risiken peu à peu nach oben zu schieben, weil das eben wichtig sei. Warum ist es so wichtig? Das haben Sie ja letztlich gemacht, indem Sie gesagt haben, ich trete an zur Millionenfrage.
Ja, definitiv. Also ich hatte vorher auch ganz, ganz viele Fragen durchgespielt. Da gibt es so Apps, wo man dann im Prinzip Wissenssachen abfragen kann und habe dann immer versucht, in mich reinzuhören, wo mir klar wurde, okay, mein Bauchgefühl sagt jetzt, ich bin mir zu 70% sicher, hat man ja manchmal. Ne? Man weiß es nicht ganz genau, aber man ist sich so und so sicher. Und da kann man tatsächlich auch üben, sich besser zu verstehen. Also wie gut weiß ich nachher, ob ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen kann oder nicht. Das kann man damit trainieren.
Ja,
und
aber
so.
Auch so eine Risikofreudigkeit
kann also, bei der Risikofreudigkeit, und man, die kann man, für, wie eigentlich die meisten Einstellungen und Werte oder Überlegungen, die man zu bestimmten Dingen hat, verändern, aber das ist nicht einfach. Also ich sage immer, in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo man sich anguckt, was hier alles auf der Welt stattfindet, da ist für mich immer so das Fazit, die Welt wird immer mehr Psycho. Das kann im Positiven wie im Negativen sein, aber es ist unglaublich schwierig für uns vorherzusagen, was passiert. Wenn man gefragt hätte vor 2 Jahren, könnte man sich vorstellen, dass da ein total durchgeknallter Rechtspopulist, der was gegen Frauen und Behinderte hat, Präsident der USA wird, hätte jeder gesagt, nein, jetzt ist er das. Ne? Wussten die ganzen Finanzexperten, dass 2008 eine Finanzkrise kommt? Nein, wussten sie auch nicht. Also es ist unglaublich schwierig vorherzusagen. Und ich glaube, jeder kennt das auch von sich selber, wie das Leben abläuft, was da über einen hereinbrechen kann, im Positiven wie im Negativen. Das kann man vorher nicht wissen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dann sagen, Mensch, was ist das für ein Wahnsinn und jetzt noch das mit dem Boot und du kannst das doch alles gar nicht. Woher willst du denn jetzt irgendwie was mit Schiffen machen oder sowas? Und warum hast du denn damals gezockt? Bereitschaft zu Risiko, oder vor allem Bereitschaft, sich auf das Ungewisse einzulassen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache heute. Also dieses, ne, wie gehe ich mit etwas um, was ich nicht kenne, spielt aus meiner Sicht auch eine ganz zentrale Rolle, wenn es darum geht, wie gehen wir mit der Herausforderung um, dass ganz viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen. Man muss sich irgendwie offen halten und da bereit sein, auch das kennenlernen zu wollen, was man noch nicht kennt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Winschatz, Sie sind übrigens, wie ich festgestellt habe, das zweite Doppellehrerkind, das wir als Gast in Leute hatten und das bei Wer wird Millionär mitgemacht hat. Bastian Bielendorfer, ja. Den Sie vielleicht auch kennen, erfolgreicher Autor, inzwischen Comedian, war auch schon unser Gast. Und wir haben über die Geschichten, die er über seine Lehrereltern erzählt hat, Tränen gelacht. Wie hart war es für Sie, als Kind zweier Lehrer aufzuwachsen?
Da meine Eltern nicht zuhören, weil die im Urlaub sind, kann ich ganz offen ausplaudern. Naja, also Lehrer, das ist ja immer, glaube ich, so eines der Schicksale, das sie dann auch haben, ist insofern ein schwieriger Beruf, weil jeder Lehrer kennt. Das heißt, man hat da sofort irgendwelche Vorurteile und Vorstellungen zu. Und wie das so ist mit Vorurteilen, die meisten stimmen natürlich auch. Und so bin ich als Kind beispielsweise mit Fernsehkärtchen aufgewachsen. Also das war ja dann damals noch Sendung mit der Maus im 3:4 Format auf den alten Fernsehern und obwohl da Fernsehen vielleicht auch gar nicht so eine Rolle gespielt hat wie jetzt heute und Internet und so weiter, war das bei uns streng rationiert, damit die Kinder möglichst viel Lego machen und irgendwie andere pädagogisch wertvollen Tätigkeiten nachgehen und nicht Fernseh gucken. Und deswegen wurde pro Woche, ich weiß nicht wie viel, aber nicht viel, in so Pappkärtchen Fernsehzeit ausgeteilt. Die konnte man abgeben und dann durfte man entsprechend Fernseh schauen. Ja? Also ganz, ganz früh dazu
erzogen. Zweifel brach der Film in der Mitte ab, genau.
Ja, genau. Ganz genau. Man musste also seine Ressourcen vorsichtig einteilen.
Da haben Sie ja schon was fürs Unternehmertum gelernt.
Genau.
Ne? Das finde ich interessant. Mit 17 haben Sie schon Ihr erstes kleines Unternehmen quasi aus dem Kinderzimmer heraus aufgebaut. Das als Sohn zweier Beamten hatten Sie offensichtlich so einen Unternehmergeist schon früh entwickelt. Was für Dienstleistungen haben Sie angeboten?
Ich habe für verschiedenste Unternehmen in Solingen, also kleine Unternehmen, im Prinzip dann Internet war da noch nicht so das Thema, sondern eher sowas wie Visitenkarte, Flyer fürs Nagelstudio, irgendwie die neuen Einladungskarten für die Fahrschule, also für kleine Unternehmen Werbesachen gemacht, ne? So ein bisschen gestaltet und zusammengehackt, was ich da mit meinem Computer konnte. Das war jetzt nichts Wildes, aber ja, so fing das an, dass ich dachte, okay, Selbstständigkeit könnte ganz cool sein.
Im Umgang mit den Dönerbudenbesitzern und Nachtclubbetreibern, für die Sie Kärtchen gemacht haben, haben Sie dann auch gelernt, schreiben Sie in Ihrem Buch, was knallhartes Verhandeln heißt. Ihr erster Lehrmeister war Murat, ein Iraner, der abstruserweise eine italienische Pizzeria aufgemacht hatte. Wie sind Sie mit dem in Konflikt geraten?
Ja, ich hatte, ich glaube 10.000 Pizzaspeisekarten, also diese Flyer, die man permanent im Briefkasten hat, um irgendwo irgendwas zu bestellen, gedruckt für seine Neueröffnung und das alles mit der falschen Telefonnummer.
Oh Gott.
Also tatsächlich den absoluten Super-GAU produziert und da war jetzt auch nicht viel dran zu rütteln, dass das doch wahrscheinlich zum Großteil mein Verfehlen war. Er hatte da mir so eine Vorlage gegeben, wo das sehr krakelig drauf stand, aber irgendwie habe ich die falsche Telefonnummer draus gemacht. Ne? Und dann ging es halt so, dass ich da im Prinzip schon gemerkt habe, okay, der ist kein studierter Psychologe, wie ich jetzt aus der Rückschau natürlich weiß, aber der war einfach sehr erfahren, sehr gerissen da drin, schlau und gut zu verhandeln und so musste ich dann nachher 10.000 Mal so ein kleines Klebeetikett auf diese Speisekarte pappen, um die Nummer zu übertünchen.
Kämen Sie heute nach Ihrer Erfahrung besser raus aus der Nummer?
Ja, hoffentlich. Jetzt hätte ich hoffentlich dann die Weisheit zu sagen, okay, wir müssen es neu drucken, was für die Umwelt nicht so toll wäre, aber ich glaube in Kosten-Nutzen-Rechnung aus Unternehmersicht wahrscheinlich dann doch irgendwie der einzige Weg. Das wird jetzt besser laufen.
Noch mehr haben Sie gelernt, dass Sie später als Student in Münster als Partyveranstalter gearbeitet haben. Sie haben das nach einem festen Konzept gemacht. Sie hatten die Aufgabe, bei einer Party die Bude voll zu kriegen, haben dafür die Eintrittsgelder kassiert. Der Besitzer der betreffenden Location hat an den Getränken verdient. Klingt gut, lief super, bis sie einen Anruf aus Osnabrück bekam. Die wollten das auch gerne haben, ihr Konzept. Sie haben ja gesagt. Was ist dann passiert?
Im Prinzip das eigentlich erstmal dasselbe wie in Münster, wo wir mit ganz verschiedenen Locations zusammengearbeitet hatten und ganz verschiedene Partys gemacht haben, also von der 90er-Party über Techno bis zu Schlager. Und in Osnabrück stand dann im Prinzip dasselbe auf dem Programm und wir haben da losgelegt, so wie wir das immer gemacht hatten, also Werbung gemacht, DJs gebucht, die Location dekoriert und so weiter. Und es lief leider ganz, ganz schlecht an. Und dann kam ich in einen Strudel, den vielleicht viele kennen und den ich dann auch erst etwas später im Studium nochmal kennengelernt habe, als es um das Phänomen der Sunk Cost Fallacy, wie das im Englischen heißt, ging nämlich um das Phänomen, dass der versunkenen Kosten und was versunkene Kosten mit unserem Kopf machen. Ich hatte also ganz viel investiert in dieses Projekt in Osnabrück und nicht nur also DJs gebucht, sondern eben auch Werbung gemacht und Werbeflächen gemietet und so weiter. Und es zeichnete sich sehr früh ab, dass das nicht funktionieren würde. Und ich habe, anstatt jetzt die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, diese versunkenen Kosten, die sind versunken, da komme ich nicht mehr dran, das gemacht, was ganz viele Menschen tun, wenn sie irgendeinen Irrweg eingegangen sind, nämlich nicht die Abzweigung genommen, sondern diesen Weg einfach weiter beschritten.
Und noch mehr investiert.
In der Annahme, ich will das Geld zurückhaben, genau. Und so wurde das dann zu einem Desaster, das dann zum Glück irgendwann endete, weil wirklich es so schlimm lief, dass man sagen musste, okay, das macht keinen Sinn mehr.
Ich kenne das, ne? Das ist wie wenn man ein paar Schuhe kauft, das einem gut gefallen hat, man hat 100 Euro investiert und die tun aber verdammt nochmal weh. Und dann zieht man sie immer wieder an, auch wenn sie wehtun, weil man denkt, ich habe 100 Euro für diese Schuhe
bezahlt.
Genau,
oder kauft sich noch für 15 Euro eine Einlage.
Genau. Hilft auch nicht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach dieser Sendung, Wer wird Millionär? Wie viele Bettelbriefe von Leuten, die Geld von Ihnen haben wollten, haben Sie bekommen?
Wie viele weiß ich jetzt gar nicht. Das ging auch von Brief über Mail, über irgendwelche sonstigen Kanäle, die es da so gibt. Mir sind nur so ganz abstruse noch in Erinnerung geblieben.
Was war der abstruseste?
Also der abstruseste war... Das kann ich gar nicht genau zusammenfassen, weil da so ganz viele Themen drin behandelt wurden, von einem Menschen mit Schreibmaschine geschrieben und also ganz komplex. Und dann der Vorschlag, er hätte irgendwie das Lottosystem geknackt und bräuchte jede Woche 30.000 Euro von mir, dann würden wir immer 6 Richtige haben, weil er irgendwas ausgerechnet hätte und dann würden wir die ganze Branche platt machen können. Also ein todsicheres Ding, ich war kurz davor zu überweisen, aber ganz knapp noch die Kurve gekriegt.
Aber das haben wir doch nicht gemacht. Wenn man in die psychologische Trickkiste jetzt greift, dann muss man sagen, dass die Bittsteller eine deutlich größere Chance gehabt hätten, von ihnen Geld zu kriegen, wenn sie das Wörtchen weil eingefügt hätten in den Bittbrief. Warum?
Unser Hirn schreit immer nach Bestätigung. Das heißt, man möchte das wissen, warum irgendetwas passiert oder wieso bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und da gab es eine ganz interessante Studie zu. Da standen also Leute in einer Schlange vor einem Kopierer in der Uni und dann haben sich im Prinzip die Versuchsleiter, die dieses Experiment durchgeführt haben, dazu geschummelt und haben im Prinzip immer gefragt, von ganz hinten in der Schlange kommend, ob sie denn vor dürften. Und dann wurde immer gesagt, nee, warum denn? Oder beziehungsweise wurde direkt abgelehnt. Und die einfache Hinzufügung darf ich vor, weil ich kopieren muss, was total offensichtlich ist, wenn man einer Schlange vor einem Kopierer steht, hat dazu geführt, dass die Leute dann sehr viel öfter vorgelassen wurden, als wenn man keine Erklärung dazu gegeben hat. Fazit also, egal wie schwachsinnig eine Erklärung sein kann, unser Hirn oder beziehungsweise die Hirne der anderen Leute, die wir dann mit dieser Erklärung rumkriegen wollen, sind so sehr darauf aus, dass man irgendeine Begründung bekommt, dass es alleine schon reicht, wenn man das kleine Wörtchen weil benutzt, um im Prinzip in der Schlange nach vorne zu kommen oder irgendwie eine Kleinigkeit zu bekommen, wenn es jetzt um so viel Geld wie 30.000 Euro geht, dann wird jeder anfangen, differenzierter darüber nachzudenken. Aber gerade bei diesen alltäglichen Kleinigkeiten, ne, da kann die sogenannte Weilkraft extrem dazu führen, dass man jemandem auf den Leim geht.
Ja, und vor allen Dingen Pech ist, wenn das Gegenüber, wie Sie ja den Trick mit dem Weil auch kennt. Ne,
dann wird es schwieriger.
Dann ist der Lotto-Spieler leer ausgegangen. Wird man denn glücklicher mit so viel Geld? Macht Geld glücklich?
Also ich war vorher glücklich, würde ich sagen, und diese Fragestellung danach, was ist Glück, was ist Sinn des Lebens, das sind ja heute ganz, ganz umgreifende Fragen, für die man sich sehr interessiert, zu denen auch viel geforscht wird. Und wenn man jetzt als Psychologe dann so viel Geld plötzlich geschenkt bekommt, wenn man so will, dann ist das natürlich auch eine Frage, die man sich schon von Hause aus stellt. Was macht das mit dem Kopf und macht einen das glücklicher? Und ich bin sehr froh, dass ich damals schon eine ganze Reihe von Studien zu dem Thema kannte und mir eigentlich klar war, okay, es gibt dabei ganz, ganz, ganz zwei wichtige Themen, die man berücksichtigen muss. Nämlich einmal, man kann Geld nur bis zu einem gewissen Ausmaße kaufen. Ziemlich genau bei 75.000 Dollar pro Jahr oder ungefähr 60.000 Euro Jahreseinkommen ist Schluss. Dann kippt alles, was man dann noch für Geld kaufen kann, so in den Bereich unsinniger Schwachsinn. Ja? Also der Millionär, der sich dann noch irgendwie eine größere Yacht kauft, der wird dadurch nicht glücklicher. Das ist so das eine. Das heißt, es gibt ein natürliches Limit, ab dem man für Geld nicht mehr wirklich glücklicher wird. Und das zweite ist, wenn man weiß, wie viel Geld man ausgeben müsste ungefähr, um glücklich zu sein, wie soll man das ausgeben, um maximal glücklich zu werden? Und da unterscheidet man zwischen sogenannten Erfahrungskäufen und sogenannten Materialkäufen. Man kann sich vorstellen, ein teurer Teppich, den man auf den Boden legt. Ich war jetzt gerade mit meiner Freundin unterwegs, weil die umzog, da haben wir Teppiche für 4.000 Euro gesehen und bei IKEA Teppiche für 100 Euro. Das ist ein klassischer Materialkauf. Mit einem Teppich auf dem Boden kann keiner Spaß haben, außer irgendwie Aladdin. Und wenn der dann da liegt, führt das auch nicht dazu, dass der wirklich Einfluss auf unsere Psyche hat oder nur sehr kurz. Anderes Beispiel wäre ein großer Fernseher. Den hängt man auf und dann kommt der Freund zum Kinoabend zu einem nach Hause und sagt sofort, ah, wir haben ja noch einen größeren Fernseher und der ist sogar gebogen und kann hinten leuchten. Dann geht ihr Glücksbarometer total schnell nach unten, denn alle Dinge kann man vergleichen. Und das ist anders mit sogenannten Erfahrungskäufen.
Also dann besser die tolle Reise.
Backpacking, Zelten im Regen, Gaskocher anmachen, im Matsch irgendwo im Urwald. Das ist viel besser und oft billiger als irgendwelche Dinge.
Und für Sie ist das Schiff ja nicht nur ein Ding, sondern ein Erlebnis.
Das Schiff ist so oft kaputt, dass es ein reines Abenteuer. Insofern gut investiert.
Das heißt, Sie brauchen auch das Geld. Ne? Die MS Günther musste dieses früher, glaube ich, in die Werft. Was hat nicht gestimmt?
Das Schiff ist aus Holland nach Deutschland gekommen und der gemeine Holländer darf seine ganzen Abwässer einfach ins Eiselmeer schütten und das ist in Deutschland glücklicherweise verboten. Sprich, wir haben jetzt einen riesenhaften Tank da drin und wenn der mit Abwässern voll ist, ist das Schiff einfach schwerer und sinkt tiefer ins Wasser. Und jetzt musste das Schiff in die Werft, um 4 kleine weiße Farbstriche ums ganze Schiff, die sogenannten Einsenkungseichen, neu draufzusetzen. Ein Stückchen höher als es vorher war, hat so insgesamt um die 30.000 bis 40.000 Euro gekostet. Sehr wenig Spaß gemacht, aber ja, jetzt fahren wir dann wieder 107 Jahre.
Eine Erfahrung, die nicht ganz so viel kostet, die Sie aber auch immer wieder gerne machen, ist, Sie hören leidenschaftlich gerne die Hörbücher der Kinderserie Die drei Fragezeichen. Wie viel haben Sie zu Hause?
Moment mal, Kinderserie ist ja schon,
okay.
Hat sich schon diffamiert. Ja.
Also meine Kinder hören die, aber man kann das natürlich auch
als Erwachsener. Man kann die auch als Erwachsener hören, genau, definitiv. Also ich habe alle Folgen, ich weiß nicht wie oft, es gibt unterschiedliche Folgen, da gibt es Präferenzen, ja, also beispielsweise die Folge Rufmord, wo es prompt auch um Psychologie geht
und so weiter. Okay, also es sind Hunderte, die es davon gibt und Sie haben die alle. Also es wäre sinnlos, Ihnen eine zu schenken. Ich habe aber ein anderes Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten und habe was anderes von den drei Fragezeichen für Sie gefunden.
Ach, wie cool, bin ich gespannt.
Ich greife hier mal in diese wunderbare gelbe Tüte. Ich dachte nämlich, da Sie also die Million gewonnen hatten, ja, erstmal Geld, Angst hatten, das Geld könnte von Ihrem Bankkonto geklaut werden, schenke ich Ihnen eine andere Geldaufbewahrungsmöglichkeit, ja, für den Fall, dass Sie vielleicht doch irgendwann, ja, nochmal mit dem Schiff ernsthaft Geld verdienen sollten. Diesen drei Fragezeichen-Tresor nehme ich. Ich gebe den mal rüber mit digitaler, ja, Zählfunktion, einem Geheimöffnungsmechanismus. Und wenn Sie da, wow, nicht schon eine weitere Million reintun können, die Sie mit Ihrem Schiff verdienen, dann zumindest vielleicht ein paar Groschen für die nächste Reparatur.
Ja, Justus Jonas approved, könnte man sagen. Fantastisch. Ja, vielen Dank.
Danke, Herr Winscheid, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Vielen
und
Dank.
Und uns an Ihren Psychotricks haben teilhaben lassen. Viel Spaß weiterhin mit Ihrem Boot.
Auf Wiederhören.